War der Ball hinter der Linie?
Meine ganz persönliche Meinung, nein.
So, Harald, ich werde in ein Stadion gehen.
Mir fehlen so wie allen Menschen, die dem GRK nahestehen, die Worte.
Jetzt? So fast?
Das heißt, du lässt das vor und ich sag noch.
Ach so, ich habe nicht gewusst.
Ich schau auch Liga 2. Bei Laura 1, ja, mein Gott.
Ich schau auch Liga 2.
Ich kenne mich nicht aus, deswegen schaue ich mir das gar nicht an.
Hallo und herzlich willkommen zum großen Saisonrückblick der Admiral zweiten Liga. Bei uns gibt's die große Notenvergabe in Liga 2. Und Harald, schön, dass du auch wieder da bist. Salut, ça va, Harald.
Ich habe mir gedacht, ich schaue wieder mal vorbei. Ich war jetzt nicht im Lande, habe das Ganze ein bisschen aus der Entfernung beobachtet, das den finalen Spieltag.
Ohne Scheiß. Du hast den 30. Spieltag im Grunde in Paris.
Ich war in Disneyland, ja. Ich habe Winnie Pooh kennengelernt.
Und?
Elsa singen gehört.
Und wie war die Stimmung generell in Paris? War jeder on fire als Blau-Weiß dann da in der 86. Minute das 2:1 geschossen hat? Ja. Hat es Autokorsos gegeben in Paris?
Es gibt diese Tassenkorsos.
Ah, ja. Gut, ja gut, natürlich. Also von dem her, du hast es eher peripher mitverfolgt, aber ich hoffe, du hast...
Ich habe es mitbekommen, wie es ausgegangen ist.
Eigentlich ein Wahnsinn, ja, dass du da nicht mit dabei warst, aber trotzdem war extrem heftiger Saisonabschluss dieser Liga 2 Saison und im Grunde gehen wir heute also jeden Verein nochmal durch. Wir werden alle 16 Vereine checken und wir gehen das wie gewohnt chronologisch von unten nach oben durch und starten daher mit den Young Violets Austria Wien. Nach 5 Jahren heißt es Abschied nehmen von Liga 2. Es war eine sehr enttäuschende Saison der Jungfeilchen.
Ja, definitiv. Also weil der Start ja diesmal gar nicht so dramatisch schlecht war wie in den Jahren zuvor, aber so richtig ins Rollen sind sie nie gekommen und ja, verdienter Abstieg. Braucht man eigentlich nicht viel diskutieren.
Also Schulnote nicht genügend, so viel vorweg kann man schon mal verraten. Im Grunde tut der Abstieg aber auch irgendwie am Verteilerkreis nicht so weh, zumindest hat fühlt sich das so an?
Man hat schon in der Vorbereitung aufs Frühjahr das Gefühl gehabt, wenn man mit den Verantwortlichen, also nicht den Verantwortlichen der Young Violets, sondern denen der Wiener Austria gesprochen hat, dass sie leben könnten mit einem Abstieg und dass da mit Stripfing wegen einer Kooperation verhandelt wird, ist jetzt auch schon seit Wochen publik. Ist finanziell sicher die bessere Lösung für die Jungfeilchen, ob's sportlich die bessere ist, wird die Zukunft zeigen, aber wir haben in den vergangenen Ausgaben ja eh auch schon über den Plan gesprochen, den es da gibt, über diesen Stufenplan mit der U18 in der Regionalliga Ost und dann ein paar Potenzialspielern in der zweiten Liga bei Stripfing. Mal schauen, ob's Sinn macht, aber grundsätzlich klingt es einmal ganz okay, könnte so funktionieren, wie Sie sich das vorstellen.
Im Grunde haben sie nur 29 Punkte in 30 Runden geholt. Sie haben die schwächste Defensive der Liga gehabt mit 61 Gegentoren. Mir tut's eben auch ein bisschen für Harald Suchert leid, der im Grunde in seiner Abschlusssaison dann mit den Young Violets auch nochmal absteigen muss.
Ja, war Abschied, den er sich nicht verdient hat. Also ich war bei diesem Spiel gegen die Admira, wo sie unentschieden gespielt haben, das letzte Heimspiel, wo sich Harry Suchert aus der Generali-Arena verabschiedet hat, mit dem Fixabstieg und das hat er sich nach der wirklich guten Arbeit, die er da in den 5 Jahren bei der Austria getan hat, hat er sich so nicht verdient.
So eine kleine Phase hat es ja gegeben jetzt im Frühjahr, wo man nochmal hoffen durfte, also vor allem ein Höhepunkt sicherlich der 2:1 Heimsieg gegen Blau-Weiß Linz, da warst du ja auch im Stadion und der darauffolgende Sieg gegen den FAC, da hat man geglaubt, dass man nochmal eine Luft da bekommt im Abstiegskampf, aber im Grunde hat es nicht gereicht, auch die Spiele gegen Rapid 2 waren in dieser Saison wenig erfolgreich, da hat man noch den Last-Minute-Ausgleich bekommen am Verteilerkreis und dann auch die Niederlage in Hütteldorf. Was bleibt jetzt da von 5 Jahren Young Violets Austria Wien in der Admiral zweiten Liga?
Es bleiben doch einige Spieler, die den Schritt über die Young Violets zu den Profis geschafft haben. Also von Mani Sakaria über Mots Braunöder und wie sie alle heißen, Muki Huskovic und so. Also es haben sich schon viele Spieler gut entwickelt. Es sind aber in dieser Saison, finde ich, hat sich niemand so richtig aufgedrängt. Ich meine, mit ein paar Ausnahmen. Also ich glaube, Luca Bazorek zum Beispiel wird seinen Weg machen bei der Austria auch. Gibt das ein oder andere Talent, dem man schon noch was zutrauen kann, für die aber der Schritt aktuell noch zu groß ist, und eben genau das war sportlich halt auch in der zweiten Liga jetzt zu sehen.
Es gibt auf jeden Fall zum Abschluss noch ein Trikot zu verlosen von der Wiener Austria, von den Young Violets Austria Wien. So, das haben wir schon in der letzten Episode im Grunde angekündigt. Es war die Frage, wie ändert sich der Name vom SV Stripfing bei dieser Kooperation mit der Wiener Austria. Und da hat es zwei sehr gute Einsendungen gegeben. Einerseits vom, also es hat generell mehrere Einsendungen gegeben, aber zwei würde ich gerne vorlesen. Einerseits vom Philipp Marx. Der hat geschrieben, ich würde meinen, dass man unter dem Namen SV Violation Stripfing in der Liga zwar an den Start geht, aber den Sieg und dieses Trikot, das bekommt Schweinsbraten. Wunderschöner Name. Der hat geschrieben, wenn man nächstes Jahr nicht als Spielvereinigung Verteilerkreis Flever SV Stripfing in die zweite Liga antritt, kann man das Anspruch und Stil endgültig schmeißen. Schweinsbraten, du bekommst dieses Trikot.
Gratulation.
Nach 3 Jahren endet auch für Rapid 2 das Kapitel Admiral zweite Liga, obwohl sie für mich im Grunde schon spielerisch die stärkste Zweitvertretung waren in dieser Saison, also über weite Strecken.
Ja, sehe ich auch so. Also es hat vor allem im Spiel nach vorne hin immer wieder sehr, sehr gut ausgeschaut. Aber letztendlich, vor allem hinten raus, haben halt dann wirklich die notwendigen Punkte gefehlt.
Also die Schlussphase war ein Wahnsinn. Also in den letzten 5 Partien kein Sieg und kein Tor mehr erzielt.
Ja, warum?
Ich weiß es auch nicht. Also ich meine, ich kann sich noch erinnern, Anfang des Jahres, da ist man im Grunde mit 2 Siegen in das Jahr gestartet. Mhm. Da haben wir, beziehungsweise ich, davon schon gesprochen, dass das Rapid 2 safe ist, dass die im Grunde nichts mehr mit dem Abstiegskampf zu tun haben werden. Und dann so ein Negativlauf, wo man gefühlt ja schon auch gute Partien abgeliefert hat, aber der Ball ist einfach nicht mehr reingegangen.
Mhm. Ja, ich meine, sie haben, man sieht es ja auch, also sie haben abgesehen von Strunz nicht wirklich einen Torjäger gehabt. Kein anderer hat mehr als 3 Tore erzielt in der Saison. Das hat ihnen halt dann letztendlich einfach wehgetan. Und das war natürlich nicht Strunz, sondern Binder. Entschuldigung. Mhm.
Der war dann gewechselt zu Austria Klagenfurt. Genau. Ja, Strunz hat in dieser Saison aber auch mal zweite Liga gespielt, ja.
Gefühlt haben sie ein bisschen zu viel rotiert auch. 43 eingesetzte Spieler in der Saison. Also genauso wie die Young Violets in der Vorsaison, das ist absoluter Topwert in der zweiten Liga. Und ich habe jetzt kurz vorgehabt, dass ich alle 43 Spieler vorlese, aber wirklich? Das würde den Rahmen sprengen.
Ja, wir Hannes. Müssen in der Zeit bleiben. Also wir haben so 3 bis 4 Minuten pro Verein, von dem her könnte man jetzt sonst nichts mehr sagen. Ich finde es ja trotzdem, dass die Zeit an sich von Rapid 2 in Liga 2 sehr, sehr erfolgreich war, wenn man bedenkt, was für Spieler man da eben auch für die Kampfmannschaft weiterentwickelt hat, mit einem Bernhard Zimmermann, einem Tobias Hedel, also Entschuldigung, ein Niki Hedel, ein Tobias Hedel, ein Martin Moormann, ein Leo Querfeld, ein Oliver Strunz, die im Grunde jetzt ja schon etabliert sind in der Kampfmannschaft.
Ja, also die Grundvoraussetzung war eben, dass sie Spieler für die Profis entwickeln. Das hat funktioniert. Aber um das zu können, musst du halt in der Liga bleiben. Und deswegen tut ihnen das halt schon sehr, sehr weh.
Aber sie bleiben ja möglicherweise in der Liga, zumindest mit einem Kooperationsverein.
Ja, werden sie machen müssen. Es gibt Gespräche mit dem SV Horn, der auch nach Lösungen sucht. Das werden wir später dann eh noch einmal thematisieren, denke ich. Sie werden auch da, genauso wie die Young Violets, einen Verein finden müssen, wo sie ihre 4, 5 vielversprechendsten Talente parken, um denen die Chance geben, auf diesem Niveau Spielpraxis zu sammeln.
Also ein bisschen eine Anbahnung hat es ja auch schon 2018 gegeben, damals Kelvin Arase als Kooperationsspieler im Waldviertel. Also es wären jetzt ja nicht die ersten Verbindungen zwischen dem SV Horn und Rapid Wien 2. Unterm Strich müssen wir einfach sagen, abgestiegen, das ist eine Schulnote, nicht genügend, auch wenn es spielerisch manchmal ganz gut war. Wiederaufstieg, ist das deiner Meinung nach ein Thema für Rapid 2?
Da kann ich noch nicht beurteilen. Also kommt auch darauf an, wer in der Ostliga dann nächstes Jahr tatsächlich Ambitionen hat, darauf zu kommen. Waren in der Vergangenheit jetzt auch nicht so viele Clubs, die da unbedingt wieder rauf wollten. Also dementsprechend denke ich schon, dass sie das anpeilen werden.
Also nochmal zum Abschluss. Schulnote nicht genügend für Rapid 2. Weiter geht's mit unserem Zwarer-Check mit Vorwärts Steyr. Dramatisches Ende in Runde 30. Im Grunde war dann eben die Admira einen Tick zu stark. Aber trotzdem, ich bleib dabei. Spielerisch, von der Qualität her, war Vorwärts Steyr in dieser Saison kein Absteiger.
Ja, dann sind sie in Schönheit gestorben.
Ja, leider. Was soll man machen? Also mir tut es wirklich besonders leid bei Vorwärts Steyr. Die sind mir in den letzten 5 Jahren ziemlich ans Herz gewachsen, weil man eben auch in diesem Zeitraum wirklich legendäre Spieler hervorgebracht hat. Im Gesicht der Persönlichkeiten dieser Liga mit Michi Halbertschlager, ein Thomas Himmel von einem Pointner, ein Reinhard Großalber, ein Willi Wahlmüller oder ein Daniel Madlener, beziehungsweise eben auch jetzt in der letzten Saison oder in den letzten Jahren mit Alberto Prada, der ja im Grunde seine Profikarriere nun mit diesem Abstieg beendet hat.
Nein, es ist schade um Vorwärts Steyr, weil Vorwärts Steyr wäre von allem, wie dieser Verein aufgesetzt ist, auch vom Fanzuspruch und so, wäre das halt wirklich ein klassischer Zweitligist. Nur es ist sich sportlich nicht ausgegangen und da macht der Verein auch keinen Hehl daraus, es ist sich ja letztendlich finanziell auch nicht wirklich ausgegangen.
Ja, schon die letzten Pressemitteilungen waren jetzt eher in die Richtung Gürtel enger schnallen und finanziell schaut es jetzt nicht so gut aus. Müssen wir uns Sorgen machen um Vorwärts Steyr?
Kommt immer auf die Erwartungshaltung drauf an. Also ich glaube, das wird jetzt einmal ein bisschen tatsächlich Rehabilitierung in der Regionalliga Mitte werden. Man gehört zurück zum Amateurbetrieb. Es ist offenbar, wie für viele, viele andere Clubs, auch für Steyr, einfach tatsächlich schwierig, das Ganze finanziell auf solche Beine zu stellen, dass man sich da langfristig in der Liga und vor allem als Profiverein etablieren kann.
Also es wird ein ganz großer Umbruch. Daniel Madlener auch nicht mehr Vorwärts Steyr Trainer. Da kommt viel Arbeit auf Sportdirektor Gerald Perzi zu. Ein paar Highlights hat es ja trotzdem gegeben in dieser Saison. Ich erinnere zurück an die Siege gegen Liefering, Admira in der Hinrunde, aber auch dieser Last-Minute-Ausgleich gegen den GRK von Tolga Günesch. Also man hat immer wieder die Qualität aufblitzen lassen, aber man war dann eben auch, wenn es wirklich zählt, nicht da, vor allem bei dieser 0-2 Niederlage gegen Sturm 2, wo man im Grunde ja schon in so einem Flow drinnen war. Da war man gefühlt wieder so wirklich auf dem aufsteigenden Ast. Man dachte, okay, jetzt bringt man doch mal nochmal diesen Turnaround hin. Aber das hat irgendwie so auch ein bisschen den Flow zerstört, vor allem direkte Konkurrent mit Sturm 2, dass du da mit 0 Punkte nach Hause fahren musst, das war extrem bitter. Und dann dieses 0-3 im Finale gegen die Admira, du warst in Paris, du hast es natürlich nicht gesehen, aber das war natürlich geprägt von ganz viel Nervosität, denn du ganz egal, was zum Beispiel in einer Europa League, Champions League oder Conference League Finale passiert, da geht's ja gefühlt wirklich um Leben und Tod auf sportlicher Ebene. Also das ist von der Wichtigkeit, finde ich, noch einen Tick höher anzusetzen als da oben, wo es eh nur mehr darum geht, wer kassiert mehr ab.
Natürlich, da in dem Fall geht es um Arbeitsplätze, also geht um Existenzen. Nochmal aufs Sportliche zurückzukommen, Steyr hat es halt in der Saison wirklich nie geschafft, konstant Punkte einzufahren. Also kein einziges Mal 2 Siege in Folge, nur ein einziger Auswärtssieg. Das ist halt in Summe, war das ständiges Zittern, das halt dann irgendwann sich wahrscheinlich auch vom Kopf her nicht mehr ausgegangen ist.
Und so schwer es mir auch fällt, abgestiegen auch hier, müssen wir die Schulnote nicht genügend geben. Weiter geht's mit dem ersten Nicht-Absteiger in der Admiral 2. Liga, nämlich Sturm 2. Die haben es wirklich jetzt in der Saison, also wirklich im Saisonfinish, nochmal das Ruder herumreißen können.
Ja, man muss ihnen tatsächlich Respekt zollen. Wir wissen, wie schwierig es ist als Aufsteiger in der ersten Saison in der Admiral 2. Liga. Wir wissen, wie schwierig es ist und vor allem in dieser Saison war als Zweierteam in der Admiral 2. Liga. Es hat gereicht.
Also im Grunde hat man ja, waren glaube ich so die Young Violets und Sturm 2 vor allem jetzt in diesem Schlussdrittel für viele schon so als Fixabsteiger eingeplant, weil einfach die Form nicht mehr gepasst hat und im Grunde, also ich tue mir eben bei Sturm 2 schwer mit der Identität dieses Vereins. Das ist mir schon klar, es war ja eine Mannschaft von Sturm Graz, aber eben dann dieses Stadion in Gleisdorf, da passt für mich, das ist für mich noch kein homogenes Bild, das ich wirklich angreifen kann und einordnen kann, aber sie haben im Grunde eben die Big Points dann im Finish geholt. Wir haben es eh schon angesprochen, dieser Sieg gegen Vorwärts Steyr und dann eben eine Runde später gegen Liefering im Grunde den Klassenerhalt fixiert.
Ja, da waren sie, als es darum ging, im Gegensatz eben zu den anderen Zweierteams, waren sie da. Muss man dann hoch anrechnen. Auch Trainer Thomas Hösle, der das wirklich gut gemacht hat mit einer sehr jungen Mannschaft. Jetzt stellt sich halt die Frage, auch da ist das Ziel, Spieler zu entwickeln und zu den Profis zu bringen.
Man hat zumindest einen Spieler mal zu SV Ried gebracht mit Christoph Lang. Starke Hinrunde, dann ist er ins Innviertel gegangen, kommt aber jetzt, glaube ich, wieder zurück. Zumindest ist der Leihvertrag zu Ende. Von dem her bin mir aber gar nicht sicher, wie die Vertragssituation von Christoph Lang jetzt bei Sturm 2 ist. Milan Todt hat natürlich aufgezeigt mit 13 Toren und ich finde schon, also Mohamed Fusaini.
Ja, Fusaini war der am ehesten, das tatsächlich geschafft hat, dann noch bei den Profis reinzuschnuppern und ein bisschen Eindruck zu hinterlassen. Ich würde einmal sagen, okay, es war jetzt einmal ein Findungsjahr in dieser Liga und in allem, aber vor allem was die Talententwicklung nach oben hin angeht, muss da vom SK Sturm mehr kommen. Liegt jetzt aber, glaube ich, gar nicht so sehr tatsächlich an der Arbeit von Sturm 2, sondern daran, dass die Akademie in Graz vielleicht nicht ganz auf dem Level ist, wie sie anderswo sind.
Was man ihnen auch noch hoch anrechnen muss, ist die Leistung am letzten Spieltag, wo es im Grunde um nichts mehr gegangen ist für Sturm 2. Da hat man ein bisschen auch vielleicht für ein Grazer Derby in der kommenden Saison in der Bundesliga gearbeitet. Kurzzeitig ja auch mit 1-0 in Front gewesen gegen Blau-Weiß Linz. Ähnliches gilt aber auch beim FC Dortmund, die ja auch sehr gut dagegen gehalten haben. Wie sehr freut sich, glaubst du, Sturm 2 auf die kommende Steirer Liga 2023-2024? Das sind 5 Vereine, die in der kommenden Saison, also höchstwahrscheinlich 5 Vereine, die in der kommenden Saison in Liga 2 spielen.
Ja, vielleicht, es gibt sicher viele junge Burschen, die da noch keinen Führerschein haben. Vielleicht können sie die eine oder andere Auswärtsfahrt mit dem Fahrrad tätigen.
Ja, oder mit dem E-Scooter. Also, da ist einiges möglich und wir freuen uns natürlich, ich besonders, auf diese sehr steirische Liga 2 Saison 2023-2024. Für Sturm Graz gibt es auf jeden Fall die Schulnote genügend. Apropos Steiermark, unser nächster Verein, Kapfenberger SV, die Falken, es war im Grunde ein Flug nach oben, diese Rückrunde. Unfassbare Leistung, die da das Team von Abdullah Ibrakovic abgeliefert hat.
Man kann deine Worte nur unterstreichen. Also Hut ab, was die Kapfenberger da im Frühjahr geleistet haben. Das hat ihnen, glaube ich, tatsächlich niemand zugetraut, oder?
Ja, vor allem wir nicht.
Ja, also, wir sowieso nicht.
Die haben
wir
im Grunde eh schon 7-mal abgeschrieben.
Wir trauen Kapfenberg sowieso nie was zu.
Jedes Jahr. Aber nochmal der Blick zurück, 3 Punkte nach 13 Runden und danach begann eben wirklich diese ganz große Aufholjagd, Start mit dem 1-0-Sieg bei Sturm 2 und er bleibt für mich eben der Gamechanger in dieser Saison bei Kapfenberg. Abdullah Ibrakovic in Runde 12 übernommen und danach 32 Punkte noch geholt. Mehr gibt's nicht zu sagen, oder was? Bist du einfach sprachlos von
Kapfenberg? Ich bin Kapfenberger tatsächlich sprachlos. Ich wollte gerade überlegen, weil der letzte Gamechanger diesbezüglich so in die Richtung war Daniel Madlener, wenn du dich mal erinnerst.
Ja, also wie es jetzt in der kommenden Saison weiter verläuft, ja. Oder was? Ja, aber im Grunde, ich meine, Ibrakovic hat ja schon 3-mal das sinkende Schiff in Kapfenberg nochmal hochgezogen, von dem her bin gespannt, wie es weitergeht, ob es weitergeht für Abdullah Ibrakovic oder ob vielleicht auch andere Vereine Interesse bekunden, könnte ich mir schon vorstellen nach diesem, vor allem die Jahrestabelle, da ist man einfach auf Platz 3 mit 25 Punkten in 14 Spielen, nur 5 Punkte hinter Meister Blau-Weiß Linz, also das sind einfach Zahlen, die sind bemerkenswert und vor allem, wenn man bedenkt, wie die sich zum Teil in der Defensive angestellt haben in der Hinrunde. Da hat es Spiele gegeben gegen Lafnitz, gegen Kapfenberg, wo der wirklich, da hast du dir auf den Kopf gegriffen und gedacht, Alter, was, das ist ja überhaupt nicht zweitligareif. Und dann war wirklich diese defensive Stabilität in den letzten Monaten im Grunde das Bollwerk von Kapfenberg, gepaart mit diesem Offensivduo Gramoa, würde ich es jetzt mal nennen, Marc Grosse und Vini Amoa. Das hat einfach perfekt harmoniert und auch die Stimmung, also rein die Körpersprache, alles in diesem Verein hat eine positive Entwicklung genommen.
Ja, na, also das war dann wirklich dieser berühmte Flow, in dem sie drinnen waren. Dennoch waren sie eigentlich ständig weiterhin im Kampf gegen den Abstieg. Also es hätte dann am vorletzten Spieltag schon auch noch einmal in eine komplett andere Richtung auch gehen können. Also es zeigt ja auch, wie verrückt diese Liga eigentlich war.
Und trotzdem, eine Phase von 10 Spielen ohne Niederlage und das als Kapfenberger SV. Also ich bin nach wie vor beeindruckt. Da gibt's von uns auch die Schulnote gut für diese Saison von Kapfenberg, weil eben auch die letzten Monate überwiegt haben.
Überwogen haben,
ja. Was habe ich?
Alles gut.
Überwogen haben, um Gottes Willen. Ach, das ist peinlich.
Du bist noch bei Mucki Wieger.
Nein, ich bin nicht bei Mucki Wieger, sondern bei Markus Kubikubisch. Der verlässt nämlich die Kapfenberger nach 27 Jahren. Für alle, die ihn nicht kennen, der hat gefühlt eine jede Position, glaube ich, bei Kapfenberg auch bekleidet.
Clublegende. Also wenn irgendwas zu tun war, hat er Hand angelegt.
Und auch noch als Aktiver auch das Tor der Kapfenberger gehütet. Also nochmal schöne Grüße auch in Richtung Kapfenberg. Es geht jetzt weiter. Ich habe es mir vorausgesucht, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Er bekommt neue berufliche Aufgaben bei der RM Creation und Image OG mit Firmensitz in Kapfenberg. Also schöne Grüße an den Mucki, mit dem wir auch in den letzten Jahren natürlich auch viel zu tun hatten. Geht diese positive Tendenz weiter in der kommenden Saison oder gibt es den großen Umbruch?
Ich bin überzeugt davon, dass die KSV mit einem Kader in die Saison starten wird, dem wir wieder getrost den Abstieg zutrauen.
So viel vorweg verspreche ich jetzt schon, wir werden sie auf einen Nicht-Abstiegsplatz setzen, denn wir können das nicht jedes Jahr machen und jedes Jahr schneiden wir uns damit.
Vielleicht brauchen sie das einfach.
Vielleicht diesen Druck. Ja. Den Druck der Zwarer-Konferenz. Ja, möglich. Aber im Grunde nochmal Chapeau Kapfenberg, Schulnote gut. Wir reisen weiter in den Westen Österreichs, nämlich zum FC Dornbirn. Platz 11 ist es im Grunde dann geworden für die Rothosen. Sie waren dann auch noch in Runde 30 titelentscheidend sogar.
Da kann man nur den Hut ziehen, weil es da für Dornbirn dann tatsächlich um nichts mehr gegangen ist, dass sie da bis zum Schluss drauf geblieben sind, weil das waren dann schon harte Wochen in diesem Frühjahr für die Rothosen.
Ja, die hat man so ein bisschen vergessen, dass die einfach eine unfassbar schlechte Phase gehabt haben in den letzten Wochen und dann hat man sich doch noch gerettet. Also ich finde generell massive Leistungsschwankungen vom FC Dornbirn. Also der Start, der war schon sehr schwer. Klar, da hat sich die Mannschaft vielleicht noch ein bisschen finden müssen unter Thomas Janeschitz. 2 Punkte nach 6 Runden. In Folge war man auf einmal das Team der Runde, die alles weggeballert haben, auch dieses 6:0 gegen den FC Liefering. Ja, historischer Erfolg für die Rothosen, höchste Niederlage in der Geschichte des FC Liefering. Aber dann ist man im Frühjahr wieder reingeschlittert in
so einen Negativlauf. Dann ist der Faden wieder gerissen und dann wäre es tatsächlich fast noch ganz, ganz schief gegangen. Also ja, ich tue mir echt schwer, das Ganze irgendwie richtig einzuordnen. Und ich kann nach diesen 30 Spieltagen echt nicht sagen, wie gut der FC Dornbirn wirklich ist.
Ich weiß es auch nicht. Ich kann dir nur eins sagen. Sie haben in dieser Saison 2 extrem heiße Transferaktien im Grunde entwickelt. Einerseits mit Renan, den man dann im Winter ziehen hat lassen nach Südkorea, in die zweite südkoreanische Liga. Wenn die Daten bei Transfermarkt.at stimmen, dann hat er noch keine einzige Minute in Südkorea gespielt und im Frühjahr Gustavo Balotelli.
Gustavo Balotelli, ja. Renan mit 10 Toren und 3 Assists und Gustavo Balotelli dann mit 8 Toren und einem Assist. Und ich kann mir schwer vorstellen, dass sie den halten können in Dornbirn über den Sommer hinaus. Und dann kommt einfach der nächste Brasilianer, der Liga 2 zerschießt.
Ja, irgendwo im Vorarlberg gibt es ja immer offensive Brasilianer, die man dann eben auch, generell, wenn du bedenkst, was für geile brasilianische Fußballer in Österreich ihren Start eigentlich im Ländle gehabt haben.
Mit Ronny Waldo und Thiago, sei Dank.
Genau, also von dem her, das Netzwerk im Ländle nach Brasilien, das ist eben schon sehr, sehr gut. Wir vergeben auf jeden Fall eine Schulnote befriedigend für die Rothosen, für den FC Dornbirn, und im Grunde haben sie ein Jahr jetzt durchgehalten ohne Ländle-Derby. In der kommenden Saison ist es wieder soweit. Schwarz-Weiß-Bregenz ist back.
Ist geil.
Ich finde es wirklich geil.
Ja, nein, finde ich auch gut. Also Dornbirn-Bregenz, glaube ich, da wird schon was los sein.
Erste Spieler, an den du denken musst, wenn du an Schwarz-Weiß-Bregenz denkst.
Axel Lavare.
Für mich ist Erik Rektop, aber der hat im Grunde auch bei Austria Lustenau gespielt, aber ich weiß nicht wieso. Jirschi Rosicki.
Laszlo Klaus hätte ich noch.
Laszlo Klaus hat bei...
Wirklich?
Mhm. Weiß ich gar nicht mehr. Na, Robert Golematz. Ja, Robert Golematz, ja. Legende, glaube ich, in Bregenz.
Das wird einmal wieder Ansapanel,
glaube ich. Ja, das wird richtig geil. Bald einmal. Also Bregenz, da freuen wir uns auf jeden Fall. Nämlich da kommen eben ganz viel nostalgische Erinnerungen auch hoch. Das war im Grunde ein Bundesligist Mitte der 90er.
Aus meiner Midlife-Zeit und deiner Kindheit.
Ja, aus meiner Kindheit. Also von dem her, da dürfen wir uns auf jeden Fall schon freuen. Andi Herauf und Schwarz-Weiß Bregenz in der kommenden Saison in Liga 2. Und abschließend nochmal Schulnote befriedigend für den FC Dornbirn. Am Ende gab es doch noch ein Happy End, aber alles andere als ein nicht genügend für diese Saison der Admira wäre im Grunde eine Realitätsverweigerung.
Brutale Saison für die Admira. Also da hat echt nicht viel gefehlt und die werden einfach wirklich direkt runtermarschiert in die Ostliga, und das, was das für die Admira bedeutet hätte, möchte ich mir nicht ausmalen.
Aber es war im Grunde auch so ein bisschen eine selbstgemachte Krise. Ich bleibe dabei. Roberto Petzold, du hättest denen ein bisschen länger noch Zeit geben müssen. Also der Start in die Saison, das ist die ersten 10 Runden, die waren ja jetzt nicht so schlecht. Und im Grunde hat man dann 3 Trainer gebraucht. Also das, man war ja im Grunde kein Experiment. Rolf Landerl ist in die Südstadt gekommen. Da waren wir eigentlich auch der Meinung, dass das passt. Aber im Grunde, auch hier muss man wieder sagen, wir sind scheinbar unwissend. Das hat überhaupt nicht gepasst.
Nein, es hat überhaupt nicht gepasst, und also was man so hört, war es auch das Trainerteam, das bei der Mannschaft nicht so gut angekommen ist, wo es einfach zwischenmenschlich Probleme gegeben hat, wo sich dann vielleicht nicht jeder in der Mannschaft zu 100% zerrissen hat für dieses Trainerteam. Und dann spielt da diese Abstiegsangst noch mit, und das... wie du sagst, jetzt in der Retrospektive, was waren das? 2-3 eher schlechte Petzold-Partien.
Und schon war er weg.
Und schon war er weg. Ja. Und dann ist das in die ganz, ganz falsche Richtung gelaufen. Also, ja.
Du hast im Grunde Roberto Petzold mit Platz 8 und einem Punkteschnitt von 1,4 vor die Tür gesetzt. Wenn er den Punkteschnitt durchgezogen hätte, die Saison, dann wäre die Admira auf Platz 8 gelandet und wäre aber wirklich auch in einem sicheren Mittelfeld hätte man die Saison beendet, und so musste man ja wirklich bis zur 30. Runde zittern. Man muss dann wiederum sagen, die Entscheidung auf Tommy Wright nochmal umzuswitchen, das war die richtige Lösung.
Ja, war die richtige Lösung. Hat das richtig gut gemacht, hat eine große Talentprobe als Trainer abgegeben. Man muss auch sagen, was waren da beim letzten Spiel? 5.200 Zuschauer in der Südstadt. Das zeigt schon auch, welches Potenzial die Admira hätte.
Waren auch viele Steierfans, aber klar, ja. Auch ganz viele Admira-Fans.
Jetzt geht es darum, den Kader vielleicht ein bisschen besser und schlauer zusammenzustellen, als es in dieser Saison war. Mit einer realistischen Erwartungshaltung in die neue Saison zu gehen.
Ja, aber war die unrealistisch? Hättest du jetzt von Umfeld der Admira irgendwo gehört, dass man direkt den Wiederaufstieg anpeilt? Das wäre mir nämlich...
Nein, den Wiederaufstieg nicht, aber wie angesprochen, schau da an, nach diesem Aus von Petzold, das war ja nach diesem Young Violets Spiel.
Mhm.
Nein, war es nicht. Aber ist egal.
Also Blau-Weiß war davor, glaube ich, wo man 0-4 untergegangen ist.
Genau, und dann hat es noch ein Liefering, Spiel gegeben. Liefering, genau. 0-1, genau.
Ja. Nein, Liefering war schon Rolf Landerl.
Ja, genau. Blau-Weiß, da waren sie Achter. Ja. Ja. Da hat man auch nicht zuletzt dank der zwischenzeitlich wirklich guten Arbeit. Ja. Ich meine, da haben sie, waren sie oben dran, da haben auch wir drüber geredet, puh, vielleicht spielt jetzt Mirja tatsächlich um den Titel mit.
Ja. Fast.
Ich glaube, dass da die Erwartungshaltung dann plötzlich auf einmal schon war, okay, ja, vielleicht schaffen wir das ja wirklich tatsächlich, dass wir direkt wieder aufsteigen. Ja. Und dann rasselst du in der Liga halt schneller mal ein bisschen weiter runter. Und dann bist du halt mit Niederlagen gegen Rapid 2, gegen Blau-Weiß und gegen Liefering ist da auf einmal Totengräberstimmung angesagt.
Ich meine, genau, also stimmungstechnisch war dann vor allem Tiefpunkt erreicht gegen Kapfenberg beim Heimspiel. Nur 500 Zuschauer waren da mit dabei, als die Admira 0-2 verloren hat.
War unter der Woche, muss man sagen.
War unter der Woche, das stimmt natürlich, aber man hat eben gezeigt, wie viel Potenzial da eigentlich stecken würde in diesem Verein. Beim 3-0 gegen Vorwärtssteier, das bestbesuchte Admira Heimspiel seit Juli 2018, damals in der Bundesliga gegen Rapid. Also das ist schon eine Quote. Vielleicht kann man das jetzt ein bisschen kanalisieren, diese Stimmung, diesen Schwung mitnehmen in diese positiven Vibes am Ende der Saison, in die kommende Saison mitnehmen. Also bin gespannt, aber im Grunde Admira für diese Saison bekommt ihr die Schulnote nicht genügend. Weiter geht's mit dem FC Liefering. Es war eine wirklich sehr, sehr enttäuschende Saison der Jungbullen. Schlussendlich kostete diese Saison auch Fabio Ingolitsch den Job.
Ja, die Jungbullen haben sich in den Jahren davor die Latte selbst sehr, sehr hoch gelegt, muss man sagen, aber hat irgendwie vieles nicht zusammengepasst in der Saison. Also ich glaube, es ist eine Mischung gewesen aus mehreren Sachen. Ja, einerseits es haben halt ein paar Spieler gefehlt, die nicht fehlen hätten dürfen.
Omorigi zum Beispiel, ja, sicherlich als genau. Hoffnungsträger auch gegolten in dieser Saison, die nächsten Steps in Liga 2 zu machen, bevor es dann vielleicht im Winter schon Richtung Bundesliga geht. Mhm,
richtig. Andererseits halt einfach wahrscheinlich nicht der beste Jahrgang, denn den FC Liefering jetzt diesmal zur Verfügung gehabt hat. Sie sind noch einmal jünger geworden als zuletzt. Vielleicht war es dann einfach zu jung. Also wenn man sich anschaut, dieses Spiel gegen den SV Horn in der siebten Runde, 18,1 Jahr Durchschnittsalter. Das ist die jüngste Startelf, die jemals in der zweiten Liga aufgelaufen ist. Da hat ihnen halt ein bisschen die Erfahrung gefehlt. Dann hat ihnen spätestens seit Karim Konaté kein Thema mehr war. Auch Dion Camara, der natürlich auch wehgetan, dass der sehr bald dann nicht mehr zur Verfügung gestanden ist. Da hat ihnen dann ein Unterschiedsspieler gefehlt. Und ja, ganz schwierige Saison. Letztendlich muss man aber dennoch sagen, sie haben die Klasse gehalten. Alles andere ist ja eh zweitrangig.
Ja, aber trotzdem, du kannst schon ein bisschen von dieser Qualität der Spiele ein bisschen Fußball erwarten. Also 0-6 gegen Dornbirn muss jetzt nicht untergehen. Hab's eh schon erwähnt. Historisch höchste Niederlage des FC Liefering. Man hat 37 Punkte geholt. Das ist die zweitschlechteste Liefering-Saison nach 2018, 2019. Damals hat man 2 Punkte weniger geholt als heuer. Ich finde auch eher wenig positive Entwicklungen in dieser Saison, außer eben, hast du schon angesprochen, Karim Konaté, der hat funktioniert, da war eben dieses Sprungbrett zweite Liga, diese Bühne zweite Liga, glaube ich, genau ideal, um eben die ersten Schritte in Österreich zu machen, im Profifußball und auch Omar Diakité, die beiden haben funktioniert, auch ein Chetany Jano. Der hat vor allem in den letzten Monaten immer mehr auch seine Klasse aufblitzen lassen. Also ich glaube, ein Jano, gehe ich schon davon aus, dass er in der kommenden Saison noch vermehrt Liga 2 spielen wird, aber das ist the next big thing, glaube ich, auch, den man da in der Mozartstadt hat.
Ja, also dem ist es auf jeden Fall zuzutrauen, dass er eine wirklich große Karriere hinlegt.
Am Ende der Saison heißt es aber dennoch, ja, es ist jetzt kein Fleck, aber trotzdem Schulnote genügend für den FC Liefering. Was war das für eine wilde Achterbahnfahrt des SV Lichtleu-Lafnitz in dieser Saison? Im Grunde hat man im Herbst verkündet, du, es geht nicht mehr weiter in Liga 2 und dann im Frühjahr auf einmal der Einstieg des Investors Martin Dellenbacher und jetzt werden schon wieder Luftschlösser in Lafnitz gebaut. Wann sehen wir Königsklassenfußball in der Fußballarena Lafnitz?
Martin Dellenbach, ja.
Habe ich aber was anderes gesagt.
Ja, macht nichts. Ja. Verrückte Saison. Wirklich völlig verrückte Saison. Und auch wenn man sich anschaut, was da passiert ist im Laufe dieser Monate, kann man dann nur allen in Lafnitz Respekt zollen, dass sie da wirklich nie irgendwie in Strudeln kommen sind sportlich, sondern dass sie das sehr sauber über die Bühne gebracht haben letztendlich. Aber Tatsache ist auch, diesen SV Lafnitz in der Form gibt's nicht mehr. Also nichts wird mehr so bleiben, wie es war.
Auch auf der Trainerposition, Philipp Semlitsch hat ja schon auch im Finish der Saison seinen Abgang im Grunde verkündet, dass er diesen Weg nicht weitergehen wird. Ich meine, seine Basis, diese ganze Identität, die er im Grunde da in den letzten Jahren ja auch aufgebaut hat in Lafnitz, das wird man ad acta legen. Ich meine, das ist der einzige Weg, um Profifußball in Lafnitz aufrechtzuerhalten. Ich bin eben gespannt, wie sich der Verein dann wirklich auch weiterentwickeln wird.
Ja, wird ein sehr, sehr spannender Sommer. Bin sehr gespannt, mit welchem Kader Neo-Trainer Michael Steiner da in die Saison gehen wird. Es kann gefühlt in alle Richtungen gehen in Lafnitz.
Ich meine, es gab ja schon auch wieder viele Höhepunkte auch in dieser Saison, allen voran das 5:1 gegen Sturm 2, sicher auch für Philipp Semlitsch, der ja auch Sturm-Roots hat, ein besonderer Sieg. Und Entwicklung von Spielern hat auch wieder gut funktioniert. Ein Jurica Poltrogatsch, der ist voll aufgegangen nach anfänglichen Schwierigkeiten in Lafnitz, hat eingeschlagen. Auch ein Christian Lichtenberger hat die nächsten Steps gemacht. Und großer Achtungserfolg für die Oststeirer auch die Einberufung von Fabian Wohlmuth als Lafnitz-Spieler in den U21-Teamkader Österreichs.
Mhm. Das ist ein Zeichen und das unterstreicht ja ein bisschen auch die Pläne des neuen SV Lafnitz.
Ja, aber glaubst du, dass man da auf österreichische Kicker setzen wird? Oder ob es, ich meine, Ankündigung war es immer, dass man schon auch international nach Talenten schauen wird?
Ich glaube schon, dass da das ein oder andere österreichische Talent auch zum Zug kommen wird. Also ich rechne jetzt nicht damit, dass da jetzt von, keine Ahnung, 23 Kaderspielern 20 Legionäre sein werden.
Also der SV Lafnitz wird ein neues Gesicht zeigen in der kommenden Saison. Für diese abgelaufene Spielzeit bekommt das Team von Philipp Semlitsch jedenfalls die Schulnote befriedigend. Come on, Vienna. Als Aufsteiger eigentlich eine sehr entspannte Liga-2-Saison gespielt. Anfangs ein bisschen overperformed, danach so im Mittelfeld der Tabelle im Grunde eingefunden.
Ja, also ich im oberen Mittelfeld eingependelt und ich habe es vorher bei Sturm 2 schon gesagt und umso mehr muss man es bei der Vienna auch sagen, als Aufsteiger in einer derart verrückten Liga 2-Saison, wo die Hälfte der Liga bis zuletzt gegen den Abstieg spielt, sich da so schadlos zu halten, ist schon stark.
Ich meine, es war eine sehr stabile Saison, ohne wirklich Ausbruch nach oben oder nach unten, außer eben diese Anfangsphase, wo man gute Ergebnisse abgeliefert hat. Es war aber jetzt für mich nicht immer das ganz große Spektakel. Klar, sie sind Aufsteiger, aber die Vienna ist eben auch jetzt kein normaler Aufsteiger. Ich glaube, da sind wir einer Meinung, dass man da jetzt schon auch mehr erwartet hat. Ich glaube, dass man auch als Vienna zwar vielleicht jetzt verkündet hat, wir wollen nichts mit dem Abstieg zu tun haben, aber dass man sich da schon selbst auch eher im Mittelfeld gesehen hat. Mhm. Das hat man im Grunde geschafft. Danke nochmal auch an den Instagram-Kanal von First Vienna News, die mich nochmal daran erinnert haben, an meine Allah-Prediction, dass er 10 Tore schießt.
Sieben waren es.
Ja, du hast nochmal nachgeschaut, es waren in Testspielen.
Sieben waren es, ja. Sechs halt in Testspielen.
Ja, es waren im Grunde aber in Liga 2 waren es eben nur. Es war ein Tor.
Es war ein Tor in ein Liga Tor. 2.
Also ja. Ich habe da auch irgendwas davon gesprochen, weil sie jetzt ja gerade nochmal offen haben. First Vienna News, der Instagram-Kanal, folgt denen auf jeden Fall auch auf Instagram. 3 Fallrückzieher und ein 50-Meter-Treffer habe ich scheinbar vorhergesagt von denen. Ist nicht aufgegangen.
Man muss auch dazu sagen, ich meine, die Vienna hat im Winter den Abgang ihres Sportchefs zu verkaufen gehabt mit Mekki Katzer und hat intern mit Andi Iwanschütz nachbesetzt. Haben jetzt mit Trainer Florian Zellhofer verlängert. Das heißt auch das
Alexander jetzt. Zellhofer, so jetzt genau. Hast du auch endlich meinen Namenfehler gemacht.
Ja, die ganze Zweierkonferenz ist ein großes Fehler.
Ja, ich habe auch keine Stimme. es ist heute wirklich, es ist schwer.
Setzen auf der Trainerbank auf Konstanz. Mal schauen, wie das kadertechnisch weitergeht. Ich glaube aber schon, dass da das Ziel ist, sich tabellarisch in der nächsten Saison eher nach oben zu orientieren.
Ja, oder eher eben dort jetzt einmal auch zu stabilisieren, Platz 7, 6. Also sexy macht, könnte ich mir vorstellen. Schauen wir mal. Ich meine, das Bollwerk war auf jeden Fall die Defensive mit nur 33 Gegentoren und ein überragender Andy Lux in dieser Saison. Mhm. Aber Achillesferse Offensive. Nur 34 Tore hat man erzielt, nur Rapid 2 hat weniger Treffer gemacht. Und da stellt sich für mich schon die Frage,
warum spielt DNA nicht öfter?
Warum darf der nicht öfters ran? Und wer wird der neue Goalgetter? Die Vienna sucht den next big thing da ganz vorne. Max Entrup wird's nicht. Der hat jetzt unterschrieben beim TSV Haberg. Mhm. War ja auch ein Thema in Döbling. Ich hätte da einen Vorschlag.
Ja.
Du hast heute schon mal darüber gesprochen, dass Gustavo Balotelli schwer zu halten sein wird in Dornbirn. Ich könnte mir Balotelli in Wien bei der Vienna gut vorstellen.
Ja, letzten Sommer haben sie es bei Ronivaldo probiert.
Ja.
Also passt ins Beuteschema.
Also schauen wir mal. Also das ist, wer wird in der kommenden Saison die Tore schießen? Sag's jetzt einfach.
Das sage ich dann bei der Vorschau auf die kommende Saison.
Ich mache jetzt mal wieder eine heiße Prediction. Ich sage, er macht Gustavo Balotelli, schießt in der kommenden Saison 15 Tore für die Vienna. Für die abgelaufene Spielzeit gibt es aber von uns auf jeden Fall die Schulnote gut für die Vienna. Nach der Sensationssaison, in der man fast aufgestiegen wäre, hat sich der FAC in dieser Spielzeit im Grunde im vorderen Drittel etabliert. Das war eine astreine Performance eigentlich in dieser Spielsaison.
Ja, also es war jetzt nicht so überperformt wie in der Vorsaison, aber das ist, denke ich, inzwischen das wahre Gesicht des FAC, nämlich eine Mannschaft, die im oberen Tabellendrittel sich festsetzen kann.
Und wenn man trotzdem noch bedenkt, wie stark eigentlich die Hinrunde war und dass man da doch punktemäßig meiner Meinung nach besser hätte aussteigen können, da wäre vielleicht noch ein bisschen was nach oben auch möglich gewesen, obwohl der Start 2023, der war ja, den hat man komplett verschlafen.
Ja, also da haben sie dann rechtzeitig mit diesem 13-0 gegen die Vienna dann noch die Kurve gekriegt, weil da noch ein, zwei Spiele auslassen und dann hätte es in eine ganz schwierige Richtung gehen können.
Im Grunde 6 Spiele ohne Sieg, 5 Niederlagen mit einer Tordifferenz von 1-6. Man war ja immer knapp dran. Das ist irgendwie so auch das Bild des FAC, dass man, wenn man verliert, eben ja jetzt auch nicht untergeht, sondern das sind eben 0-1, 0-0, 0-1, 0-0, 1-0 gewinnt man mal vielleicht, aber das spiegelt eben auch die Stärke der Floridsdorfer wieder, nämlich die defensive Kompaktheit. Also das ist die Kernkompetenz der Floridsdorfer. Man hat nur 30 Tore kassiert, nur die Top 3 der Liga haben im Grunde weniger Gegentore kassiert.
Vor allem auswärts 8 Gegentore.
Das ist ja Wahnsinn,
in 15
oder?
Spielen.
Ja.
Also wenn der FAC zu euch ins Stadion kommt, erwartet euch nicht viele Tore. Also Torverhältnis 17-8 in 15 Spielen, da passiert nicht viel.
Das ist eine Megaquote. Und das spricht natürlich auch für die Arbeit von Mitja Möritz und Alexander Gitzhoff. Die haben für mich schon etwas überraschend auch im Vertrag verlängert bis 2025. Ich hätte mir gedacht, dass die vielleicht jetzt danach, was sind es, zweieinhalb Jahre, glaube ich, in Floridsdorf, dass man den nächsten Step machen möchte. Ich bin ja dann auch gespannt, wie es in Zukunft weitergeht. Ist das jetzt da so ein Package, was man dann im Grunde holt, oder holt man sich nur einen Gitzhoff oder nur einen Möritz?
Gefühlt gibt es die derzeit nur im Package. Auch weil sie gemeinsam einfach gut funktionieren. Ich glaube, die zwei ergänzen sich auch vom Typ her einfach sehr, sehr gut.
Also da auf jeden Fall Stabilität auf der Trainerposition, das sah vor ein paar Jahren noch etwas anders aus, wo man gefühlt quartalsmäßig einen neuen Trainer auf der Bank sitzen hat sehen in Floridsdorf. Aber wie gesagt, die Richtung stimmt beim FAC und dafür gibt es die Schulnote gut von uns. Platz 5 ist ja fast schon Tradition beim SKU Ertl-Glas am Stetten, denn zum dritten Mal endet die Saison der Mostviertler auf Platz 5 unter Jochen Fallmann 2020, 2022 und nun eben 2023.
Der SKU Amstetten hat eine unauffällige und unspektakuläre Saison hingelegt und das ist in der Liga ein großes Kompliment.
Ja, aber so unaufgeregt war es im Grunde gar nicht. Also vor allem so die ersten 10 Runden, da war man einfach 6 Runden auf Platz 1.
Das stimmt, ja.
Das hat man so ein bisschen auch vergessen, dass am Stetten, also da war ja, da haben sich Horn und am Stetten und der SKN, so die Niederösterreich-Power in Liga 2, haben sich da um Platz 1 gematcht.
Ja, und vor allem gegen Ende der Herbstsaison hin haben sie dann natürlich schon auch gezehrt von diesen Punkten, die sie da mitgenommen haben, weil da waren ein paar nicht so gute Ergebnisse dabei. Aber wie gesagt, letztendlich war das grundsolide einfach.
Das trifft irgendwie auf eine jede Saison von Amstetten unter Jochen Fallmann zu. Also da hat man im Grunde bei Weitem nichts natürlich mit dem Abstieg zu tun. Also ich bin gespannt, wann man vielleicht eben so die nächsten Steps auch in eine andere Richtung machen möchte. Also wir haben ja auch zu Beginn der Saison dann auch mit Amstetten mal darüber gesprochen, wie es ausschaut, ob man da vielleicht zukünftig ja auch den Traum in die Bundesliga aufzusteigen hat. Den Verein hat man ja dann auch ein bisschen
professionalisiert.
Genau, ja. Also von dem her, die Weichen in die Richtung, die werden so gefühlt ja schon ein bisschen gemacht.
Ja, also die sind und werden gestellt und auch mit dieser Nachwuchskooperation mit der Akademie in Weidhofen, wo sie jetzt die kleine Nachwuchsakademie-Lizenz bekommen haben und so. Also es wird Schritt für Schritt wird da professionalisiert und am Stetten wird irgendwann werden sie da sein. Und sie werden dann nicht überrascht sein und nicht mehr viel zu tun haben.
Ich glaube, also ich sehe Amstetten irgendwann in der Bundesliga. Das passiert.
Du bist ja auch noch jung.
Ich bin noch jung und ich werde sie in der Bundesliga sehen. Mal schauen, ob ich vielleicht auch Stefan Feiertag bald mal in der Bundesliga sehen werde, denn der hat in dieser Saison wieder abgeliefert. 15 Tore, seinen persönlichen Top-Wert aus der Vorsaison nochmal getoppt um 2 Treffer. Da bin ich gespannt, wie der Weg weitergehen wird.
Ja. Du hast Gustavo Balotelli zur Vienna vorher verkündet.
Genau, ja.
Auch Stefan Feiertag. Wer könnte ich mir vorstellen, dass da die Vienna mal anklopft?
Ja, ich meine, er kennt Wien. Ist ja auch aufgewachsen.
Wer kennt Wien nicht?
Ja, aber dann sagen wir so, er ist ja.
Bei Gustavo Balotelli, na gut, der war jetzt auch schon ein paar Mal da.
Ja. Aber trotzdem, ist Stefan Feiertag ein Wiener? Jetzt weiß ich es nicht ganz genau. Er hat natürlich seine Roots bei der Austria, aber ich bin mir jetzt ja nicht ganz sicher, ob er auch Wiener ist.
Ich schaue da jetzt
bitte
mal.
Bitte check das nochmal ab. Währenddessen kann man
nein.
Ja auch.
Nein. War vorher in Horn, so ein Niederösterreicher.
Ah, stimmt, natürlich. Ist ja Cousin von dem Baumgartners.
Genau. Ja. Ein Horner.
Ein Horner. Dort, wo alles anfängt. Beim SV Horn, beziehungsweise auch im Waldviertel. Also, das könnte ein möglicher Abgang werden. Einer, der schon fix ist, das Ende einer Ära. Lukas Deinhofer, langjähriger Kapitän, verlässt Amstetten nach 10 Jahren, wechselt in den Amateurbereich und es gibt auch schon den ersten Neuzugang in der Saison mit Burak Kielemans. Der kommt vom SV Horn. Das ist für mich so ein klassischer SKU-Transfer unter Jochen Fallmann. Den hat er schon beim SKN gehabt. Da weiß er eben auch, was er bekommt und meistens funktionieren die dann auch in Amstetten perfekt.
Ja, na, also es könnte schon ein größerer Umbruch werden in Amstetten in dem Sommer. Ich gehe nicht davon aus, dass sie Stefan Feiertag halten können. Also sie werden wieder irgendwo einen Goalgetter aus dem Hut zaubern oder entwickeln müssen. Aber dass sie das können, haben sie ja auch schon bewiesen jetzt zuletzt.
Die große Frage am Ende des Amstettenteils: Schafft der SKU in der kommenden Saison Platz 4?
Nein.
Okay. Aber für diese Saison bekommt das Team von Jochen Fallmann auf jeden Fall die Schulnote gut. POV, du bist der SV Horn und beendest die Saison auf Platz 4 und wirst zudem Herbstmeister. Schulnote sehr gut.
Mindestens.
Ja, mehr geht eigentlich nicht, oder? Im Waldviertel, was war das für eine...
Römische 1.
Ja, aber was war das wieder für eine wilde Saison? Sportlich natürlich top, aber im Background, also im Hintergrund, da hat es ja schon ein bisschen Bewegung gegeben.
Ja, zuerst dieser Wahnsinns-Saisonstart, der durchgehend begleitet wurde von diesen internen Unstimmigkeiten zwischen Geschäftsführer Andi Zinkel und dem Trainerteam rund um Rolf Landl, das dann im Rücktritt gegipfelt ist. Dann wird Philipp Riederer, super Trainerentscheidung getroffen, großartig eigentlich genau dort weitergemacht, wo Rolf Landl aufgehört hat. Und dann gibt es da diese ständigen Probleme eigentlich im Hintergrund durch die Zahlungsausfälle von von des vermeintlichen Großsponsors Robert Mang. Ich bin immer noch begeistert, dass der Mann genauso heißt wie der Saliera-Typ. Saliera-Dieb.
Ja.
Dieb-Typ.
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 Ja.
Ja, ja, du weißt schon.
Er ist Dieb.
Ja.
Ja, das ist klar, ja.
Und trotzdem haben sie es durchgezogen, sportlich.
Ja, ich finde es auch Wahnsinn, also dass man die Saison dann schlussendlich auf Platz 4 beendet. Also auch hier, Chapeau, da waren ganz viele grandiose Spiele mit dabei, ein 2:0 Derby-Sieg beim SK in St. Pölten und man hat ja wirklich auch Blau-Weiß-Linz in dieser wirklich epischen Partie im Grunde zumindest zwischenzeitlich in ein Tal der Tränen gestürzt und das Saisonfinish nochmal richtig heiß gemacht. Also im Grunde der SV Horn auch da eine wichtige Rolle gespielt für dieses Grande Finale in Runde 30. Aber es wird sich viel ändern beim SV Horn. Das hat sich schon angekündigt. In dieser Woche wurden schon 5 Spieler im Grunde verabschiedet mit Marcel Schelle, Patrick Mijic, Albin Gashi, Julian Tomka und Burak Yilmaz. Das sind jetzt auch nicht irgendwelche Kaderspieler 20 bis 23, sondern schon Akteure, die im Grunde als Leistungsträger in dieser Saison performt haben.
Ja, also auch da wird im Kader kein Stein auf dem anderen bleiben. Und bin sehr gespannt, in welche Richtung es weitergeht. Also wenn sie sich tatsächlich einig werden mit dem SK Rapid und als Kooperationsverein fungieren, kriegen sie sicher den einen oder anderen spannenden Spieler dazu. Sie haben ja in den letzten Transferzeiten immer wieder bewiesen, dass sie aus aller Herren Länder Spieler an Land ziehen können. Ja. Die einen funktionieren besser, die anderen weniger gut. Aber ja, da ist mit Philipp Riederer jetzt ein Trainer am Werk und einmal eine Basis gelegt, die ja, auf der man aufbauen kann.
Es war auf jeden Fall eine historische Saison, wie gesagt, Herbstmeister und die beste Zweitliga-Platzierung ever für den SV Horn. Und da gibt es natürlich die Schulnote sehr gut. Zwischenzeitlich galten sie als Favorit im Titelkampf, aber dann gegen Ende hin ging ihnen dann doch eher die Luft aus. Der SK in St. Pölten hat aber unterm Strich wirklich eine überragende Saison 2022-2023 gespielt.
War eine bärenstarke Saison und wenn man denen prognostiziert hätte, dass sie mit dieser Punkteanzahl auf Platz 3 landen, hätten sie das unterschrieben. Natürlich mit dem, wie es da zwischenzeitlich ausgeschaut hat, ist ein bisschen ein schaler Beigeschmack schon noch dabei, aber sie wären ja über Plan gewesen, hätten sie in dieser Saison schon den Aufstieg geschafft. Ich bin überzeugt, dass ich da im Sommer mit Tino Wawra als neuen Sportdirektor, dass sich da einiges tun wird, auch im Kader, dass der SKN auch nominell und qualitativ noch einmal zulegen wird. Vielleicht mit dem ein oder anderen ein bisschen erfahreneren Spielern noch, der dann in eben diesen Partien, wo es nicht gereicht hat, den Unterschied ausmachen kann.
Das hat ja auch Jan Schlaudraff gegenüber den niederösterreichischen Nachrichten so ein bisschen bekrittelt. Er hat da gesagt, dass dem SKN im Grunde so die Unterschiedsspieler gefehlt haben, wie man sie in Linz mit Ronny Waldo und auch beim GRK mit Michi Lindl gehabt hat. Und auch Jan Schlaudraff war es, der dann auch die Stimmung im Stadion ein bisschen angesprochen hat. Sehr kritische Worte auch in Richtung Fans gefunden nach dem 1:1 gegen Vorwärts Steyr. Im Grunde hat man den Heimfans aber auch nicht wirklich viel geboten. Also vor allem die Heimbilanz des SK in St. Pölten, die war definitiv nicht titelreif.
80 in 15 Spielen, ne? Da haben sie auswärts mehr gepunktet, also da ist definitiv Luft nach oben. Aber ich glaube, dass der SKN und auch jetzt war es die erste volle Saison unter dem Trainerduo Helmbogert jetzt, wenn man sich die Entwicklung anschaut, die Mannschaft genommen hat, die diese Spielidee auch genommen hat, dass die nächstes Jahr führt der Weg in die Bundesliga nur am SKN vorbei.
Sehe ich nämlich auch. Also man hat ganz wichtige Verträge auch verlängert mit Julian Keiblinger und dem Barloff. Man hat Spieler wirklich auch gut weiterentwickelt. Bin gespannt, wie es mit Benedikt Schaner weitergeht. Auch da hat es ja eher schon so geklungen, dass der möglicherweise Richtung Bundesliga anklopfen wird. Also da hat man schon sehr viel richtig gemacht. Bin gespannt, wie Tino Wawra da auch nochmal seine Sicht der Dinge dann auch einbringen wird, welche Spiele er dann schlussendlich auch nach St. Pölten holt. Ich glaube, er hat da ist er gut aufgestellt. Er ist jetzt ein zweimal Liga 2 Meister geworden. Im Grunde ist er bald dann der Rekordmeister in Liga 2, der Tino Wawra. Und sie gehen für mich auch jetzt schon als heißester Titelfavorit im Grunde in die kommende Spielzeit rein. In dieser Saison, da reicht es auf jeden Fall zur Schulnote gut für den SKN St. Pölten. Kein Happy End für den GAK, kein Happy End für Michi Lindl. Im Grunde steht das Rote Graz noch immer unter Schock. Was war das für ein finales Drama auf der Birkenwiese?
Mir fehlen so wie allen Menschen, die dem GAK nahestehen, die Worte. Ich glaube, es war bezeichnend, dass, glaube ich, die ersten Spieler dann so nach 3-4 Tagen sich dann erstmals imstande gesehen haben, Instagram-Posts abzusetzen. Wenn es das große Ziel und man muss schon fast auch sagen, die große Sensation so zum Greifen nahe ist und dann verhaust das am letzten Spieltag, schier.
War es vielleicht ein bisschen zu nahe? Das Gefühl hatte man auch in den Wochen davor bei Borussia Dortmund, wo man eher schon die Meisterfeier geplant hat in Dortmund, wo es immer geheißen hat, ja, 200.000, 300.000 Zuschauer sind da mit dabei in der Stadt und werden diesen Meistertitel zelebrieren. Dann war eben auch die Ausgangslage beim GAK so, dass du in der Woche davor am Stetten eigentlich an die Wand gespielt hast. Da war ja wirklich auch spielerisch der GAK für mich, vor allem gegen Amstetten, das war eine titelreife Performance. Und wie du sagst, zum Greifen nahe, 16 Jahre wartest du auf diese Rückkehr. Ich würde es jetzt ja nicht als einmalige Chance sehen, denn der GAK wird sich in den nächsten Jahren weiterentwickeln. Aber für mich hat man trotzdem schon auch etwas überperformt. Also die Leistung an sich hat für mich jetzt nicht ganz mit der Tabellenpositionierung korreliert. Da hätte ich den GAK rein von der Qualität her, von der spielerischen Qualität her eher auf Rang 3 gesehen. Aber man ist dann eben auch in diesen Flow reingekommen im Frühjahr.
Ja, nur 2 Niederlagen im Frühjahr, da Sieg um Sieg eingefahren. Ja, es hat letztendlich nicht gereicht und als wirklich große Mannschaft muss das halt dann rüberbringen, sowas.
Ja, aber sie haben ja so viele Chancen gehabt. Also Entschuldigung, also die in der zweiten Halbzeit, okay, erste Halbzeit war 45 Minuten eher mau, aber dann, also in der zweiten Halbzeit, was man da für Möglichkeiten gehabt hat. Auch eine strittige Situation, wo es eigentlich Elfmeter hätte geben können, vielleicht sogar müssen, für die Grazer. Bionik an die Latte, 5 Meter vor dem Kasten, also im Grunde. Und ganz zum Schluss, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast in Paris, aber als dann Miloš Jovičić den Ausgleich erzielt hat und gleichzeitig dann der Dornbirner Torhüter ausgeschlossen worden ist, dann ist ja William Rodriguez in den Kasten reingegangen und so in die letzten 120 Sekunden hat der GAK nochmal sich festgesetzt in der Hälfte von den Dornbirnern und keiner hat sich schießen getraut. Das ist William Rodriguez ist irgendwo herumgelaufen, der hat ja keine Ahnung, wie man als Torhüter agiert. Der ist bei einem hohen Ball einfach mal auf die Strafraumgrenze zugelaufen. Da hättest du einfach schießen müssen. Da wärst natürlich dann im Grunde, das wäre dein Eintrag für die Geschichtsbücher gewesen, aber da haben dann eben einfach auch die Nerven geflattert und so ist dann die Partie im Grunde 1-1 ausgegangen. Wirklich extrem bitteres Saisonende für den GAK, für die ganz vielen tausende Zuschauer, die im Grunde da auch Richtung Ländle gereist sind. Ich will nicht wissen, wie da die Rückfahrt war, die ewig lange Rückfahrt mit dem Wissen, dass du eben diese Chance jetzt vertan hast.
Ja, war sicher waren keine schönen Stunden dann in weiterer Folge.
Und dennoch war es eine geile Saison vom GAK. Also
echt, nein, großen Respekt und es war wirklich leimend. Und wenn man sich's anschaut, so Spieltage 9, 10, 11, ja, der GAK verliert bei Rapid 2 mit 0-3, spielt gegen Sturm 2 1-1 im Derby, das spielt 1-1 bei den Young Violets. Das war dann schon so wieder im Arsch der Saison. Wir brauchen eigentlich, wir müssen den Trainer wechseln, das wird so fix nix. Ja. und dann bist Minuten vom Bundesliga-Aufstieg entfernt. Also letztendlich haben sie auch alles richtig gemacht damit, dass sie an Gernot Messner festgehalten haben. Mhm. Und jetzt dann nicht wieder in den, man muss fast sagen, ein bisschen üblichen Aktivismus verfallen sind in einer schlechten Phase. Liebe Grüße an die Admira. Es hat halt trotzdem nicht gereicht. Das ist das, was überbleiben wird. Ja. Also ich glaube, wenn wir in 5 Jahren über diese Saison sprechen, werden wir darüber sprechen, dass der GK in der letzten Runde selbst den Aufstieg verschissen hat. Und ja, nicht wie geil er davor war.
Ja, was für mich schon auch in Erinnerung bleiben wird, die Performance von Michi Lindl. Also in dem hohen Alter nochmal so anzukommen in Liga 2, 18 Assists abzuliefern, 7 Tore zu schießen. Im Grunde Top Goal geht er mit Markus Rusek. Das ganze Spiel war auf Lindl zugeschnitten. Da bin ich eben gespannt, wie sich das Gesicht des GRK auch verändern wird. Denn ich glaube, da wird es schon viele Veränderungen geben müssen, um den Verein womöglich für die kommende Spielzeit titelfit zu machen.
Ja, war, glaube ich, über weite Strecken jedes Mal die älteste Startelf der ganzen Liga. Da ist halt die Frage, ja, greift man noch einmal an mit, ich meine, ja, Nona ohne Michi Lindl und die ein oder andere Kaderveränderung ist eh zwangsläufig. Oder treten wir alles auf links?
Glaubst du, kann der GRK in der kommenden Saison wieder vorne mitspielen oder braucht es vielleicht auch rein von der Kommunikation her nach außen, dass man sagt, okay, wir müssen jetzt wieder umbauen für das übernächste Jahr, um dann wieder anzugreifen. Für mich war das eben, war dieses Team, so wie es zusammengestellt ist, auch am Zenit irgendwie.
Nein, ich bin bei Zweiterem. Also ich glaube, dass in der nächsten Saison ist der SKN der große Favorit und der SKN wird nächste Saison stärker sein, als es diese Saison war, vor allem hinten raus. Das heißt, in Wahrheit musst du dich fast tatsächlich schon auf die übernächste Saison konzentrieren.
Beziehungsweise auf jeden Fall mit der Jägerrolle zurechtfinden. Mal schauen auch, wie die SV Ried dann schlussendlich auch in die Saison startet. Auch da wird sicherlich kein Stein auf dem anderen liegen bleiben. Da wird auch der Verein auf links gedreht werden. Also bin ich gespannt, was auch im Innviertel passiert. Aber so schlimm dieser Saisonabschluss im Grunde auch war, für die ganze Saison gibt es dennoch eine Schulnote, sehr gut für den GRK. Des einen Leid ist des anderen Freud. Es gab das ganz große Happy End in Königsblau. Meister 2021, nun Meister 2023, inklusive Aufstieg in die Bundesliga. Aber war der Ball hinter der Linie?
Meine ganz persönliche Meinung, nein.
Also ich habe dann, wir haben dieses Thema schon noch mal ein bisschen aufgekocht, denn rein von den Kameraperspektiven bin ich auch der Meinung, dass der Ball nicht hinter der Linie war. Ich glaube, die komplette blau-weiße Community hat den Ball sehr weit hinter der Linie gesehen, habe dann auch zeitgleich, glaube ich, von 3 Blau-Weiß-Fans oder Mitarbeitern auch ein Foto bekommen, wo angeblich das besser zu sehen war, dass der Ball hinter der Linie ist. Richie, ich sehe es halt trotzdem noch immer nicht, dass der Ball hinter der Linie war. Also es ist eine extrem enge Kiste, aber im Grunde ist es ja auch scheißegal. Der Treffer zählt, die 3 Punkte sind aufs Linzer Konto gewandert und der Aufstieg ist fixiert.
Es ist wurscht, ja. Und wenn der Ball 3 Meter vor der Linie aufkommen wäre und der Schiri gibt dieses Tor und Blau-Weiß steigt auf, wäre Blau-Weiß trotzdem aufgestiegen. Ja, es ist letztendlich tatsächlich egal, weil was zählt, ist das Ergebnis, das am Ende dasteht und ist die Abschlusstabelle. Und da ist der FC Blau-Weiß Linz Erster und ist in der Bundesliga.
Unfassbar. Also von dem her.
Ich meine, allein diese Emotionen nach diesem Schlusspfiff, es war ja eh allen klar, dass sie es nicht mehr schaffen.
Ja, ja. Es war, ich meine, von dem her habe ich mir auch gedacht, also im Dornbirn, da holt der GRK ja eh fix 3 Punkte, dann geht Sturm da auch noch in Führung. Christoph Schösswetter ist ja auch wäre eine arge Geschichte gewesen, wenn der kommende Sportdirektor im Grunde seinen Verein in Liga 2 hält und nicht in die Bundesliga raufschießt. Aber ist blöd gelaufen, aber man hat sich wieder zurückgemeldet und dann war irgendwie, ich glaube, vielleicht hat Blau-Weiß auch diesen Druck gebraucht, komplett mit dem Rücken zur Wand zu stehen, denn dann haben sie etwas gelöster gewirkt, so blöd es auch klingt, aber nach dem 0-1 war dann einfach der Schalter um, jetzt müssen wir Gas geben, jetzt müssen wir die Partie drehen, um irgendwie da noch ranzukommen.
Gab es da was Druck oder was eben, wie du sagst, gelöst im Sinne von,
es ist ja schon wurscht. Ja, aber das vielleicht hat das im Grunde in den Spielverlauf, vielleicht war das gar nicht so schlecht für Blau-Weiß, so bescheuert es sich auch anhört, aber du im Grunde, ich bleib dabei. Sie sind die spielerisch stärkste Mannschaft in dieser Saison gewesen. Sie sind im Grunde ist diese Mannschaft bereits jetzt ready, finde ich, auch für die Bundesliga.
Sie sind immerhin 3 Spieltage lang in dieser Saison auf Platz 1 gestanden.
Ja, das reicht im Grunde. Ja. Du musst dann in Runde 30 musst du eben ganz nach oben, musst du ganz oben sein. Und ich finde es ja immer nur arg, wenn du schaust, sie waren nach dem ersten Saisondrittel auf Platz 10, da hat man ja wirklich Schwierigkeiten gehabt, auch da wirklich in Gang zu kommen. Mhm. Mit diesem erstmaligen Ziel, in eine Saison zu gehen. Gut, und jetzt greifen wir vorne an und wollen wirklich auch in die Bundesliga. Denn das war in den Jahren ja zuvor nicht so. In der Vorsaison war es okay, Umbauphase, Gerhard Scheiblener übernimmt, neues Spielsystem oder leichte Adaptierung des Spielsystems, neue Spieler heranführen, um diese dann eben auch so fit zu machen, dass man in dieser Saison dann angreift. Da ist man nicht ganz zurechtgekommen, finde ich, mit dieser Vorgabe, Meister zu werden. Aber irgendwann hat es dann Klick gemacht und dann hat es funktioniert.
Ja. Wie du sagst, es war jetzt über 2 Saisonen hinweg alles auf diese Spielzeit ausgelegt. Und es war immer allen klar, da muss der FC Blau-Weiß Linz da sein. Und sie waren es. Vielleicht nicht immer, aber sie waren genug da. Ja, und dass jetzt die Punkteanzahl in den letzten Jahren nie zum Aufstieg gereicht hätte, geschenkt. Ja. Alles wurscht. Sie haben nach dieser Niederlage da gegen den FAC in der 10. Runde, da haben sie dann zu einem beispiellosen Siegeslauf angesetzt. Und selbst wenn der ein oder andere Wackler da am Ende hinten drinnen
Horn,
war.
Horn.
Ja. Aber trotzdem, sie haben dann auch die großen Spiele halt gewonnen. Ja. Sie haben den GRK geschlagen.
Sie haben auswärts. Den SK geschlagen. Ja, also das
sie
war
haben den SKN geschlagen, auswärts. Ja. Und sie haben dann eben auch in der letzten Runde ihre Pflicht getan.
Weil eben auch Ronny Waldo im Frühjahr auf einmal brutal gut funktioniert hat. Also es sind ja auch 2 verschiedene Gesichter. Also generell, die Saison war strange aufgrund dieser langen WM-Pause. Zusätzlich, das waren ja wirklich 2 gefühlte, es war eine neue Saison Anfang des Jahres und es war dann eben auch eine neue Offensivpower bei Königsblau. Denn im Herbst, da waren Majulu, Mensa und Seidel im Grunde die 3, die da perfekt harmoniert haben. Und dann kam Ronny Waldo meistens nur als Joker, hat dann auch genetzt. Aber Anfang des Jahres hat er dann einfach so oft getroffen, dass man ihn von Beginn an hat bringen müssen. Und im Grunde hat sich der noch zum Torschützenkönig geschossen mit 19 Treffern.
Ja, und da hat es dann nicht einmal mehr so wehgetan, dass Matthias Seidel länger ausgefallen ist und braucht hat, um wieder zu seiner alten Form zu finden. Ja, also letztendlich war es tatsächlich die Offensive, finde ich, die da den Unterschied ausgemacht hat, weil sie halt so viele überragende Kicker gehabt haben. Ja. Und Fally Majulu, wenn der bei Rapid seine Spielzeit bekommt, wird er in der Bundesliga für Furore sorgen.
Da werden viele Rapid-Fans Freude haben, mit ja. Fally Majulu, auch wenn vielleicht der noch nicht so am Radar ist, einiger Rapid-Fans, aber der macht euch Freude, da bin ich mir sicher.
Matthias Seidel wird in der Bundesliga sein können, zeigen.
Mal schauen, ob in Blau oder woanders.
Ja, woanders, ja. Und das ist genau die Frage, ja, die sich jetzt in weiterer Folge stellt. Es wird Abgänge geben, ja. Also mit Seidel, mit Majulu, mal schauen, ob nicht der ein oder andere dann doch auch noch einen Schritt woanders hin macht. Es haben sich schon auch andere Spieler empfohlen, ja, ganz klar. Gibt mit Schössmenter einen neuen Sportdirektor. Bin gespannt, welchen Kader der für die Bundesliga zusammenstellt. Wird spannend.
Ja, das wird richtig spannend.
Übersiedlung ins neue Stadion, ja, also die Euphorie wird riesig sein. Ne?
Okay, aber das hat man vor allem in Wien ja gesehen, dass ein neues Stadion nicht unbedingt gleich mit Euphorie verbunden ist, beziehungsweise mit spielerischem Erfolg.
Euphorie ja, aber es braucht dann halt relativ bald einmal spielerischen Erfolg, um weiter auf dieser Welle der Euphorie zu schwimmen. Es kann natürlich schnell in die andere Richtung gehen, aber wenn man sich anschaut, wie die vergangenen Aufsteiger aus der zweiten Liga in ihrer Aufstiegssaison in der Bundesliga performt haben, mache ich mir blauweiß eigentlich keine großen Sorgen.
Ich auch nicht. Qualitativ ist man gut aufgestellt. Ist, wie du gesagt hast, ich bin gespannt, wie groß der Aderlass sein wird. Aber ich glaube, man ist gut beraten, wenn man versucht, die Spieler, die im Grunde eben auch diese Euphorie jetzt da miterlebt haben, dass man die einfach mitnimmt und den Kader nicht komplett neu umstrukturiert. Denn die haben doch dieses Feeling, dieses letzten Spieltags, dieses Erfolgs, dieser Party. Also auch hier nochmal die Bilder. Also die waren ja dann gleich wohl auch in Mallorca, haben gefeiert als Team. Da ist einfach auch in den letzten Jahren was zusammengewachsen. Dieses Leid, das Königsblau auch in den Jahren davor durchleben musste. Dieser ganze Verein, der im Grunde auch auf Leid basiert, 1997 mit dieser Vernichtung des Vereins, dieses Wiederaufstiegs, dieser Neugründung. Und dass man jetzt zurück ist, dass man jetzt eigentlich 26 Jahre, nachdem man diesen Verein ja im Grunde neu gründen hat müssen, dass man in der Bundesliga angekommen ist. Das ist ja eigentlich ein österreichisches Fußballmärchen, das man nicht besser hätte schreiben können. Mit dem, dann eben auch noch mit diesem Höhepunkt im neuen Stadion in der Bundesliga zu debütieren. Im Donauparkstadion, das wird ein richtig feines Schmuckkästchen direkt an der Donau. Da werde ich hinschauen in der kommenden Saison. Harald, ich werde in ein Stadion gehen. Ich werde mal wieder meine Stadionabstinenz durchbrechen und werde mir eine Partie von Blau-Weiß Linz auf jeden Fall geben.
Ja. Wenn du Fragen hast, wie man sich für ein Spiel akkreditiert oder so, melde ich einfach.
Ja, vielleicht gönne ich mir sogar ein Ticket so. Ich kann auch so.
Mit Richie.
Ja, in vielleicht der Fankurve. Mit Richie. Ja, schauen wir mal. Also von dem her, wir haben ja auch, der Richie ist heute natürlich hier. Der und Foto hier. Und im Herz sowieso immer dabei. Aber wir haben angepeilt, noch ein Blau-Weiß-Special zu machen, eben auch mit dem Richie, dass er uns auch nochmal erklären kann, dass der Ball hinter der Linie war, nicht vor der Linie. Aber egal. Nein, es ist wirklich, es freut mich einerseits für Blau-Weiß, andererseits ist aber auch immer wieder ein weinendes Auge mit dabei, denn man hat Blau-Weiß eben auch in den letzten 5 Jahren sehr intensiv mit verfolgt, begleitet auf diesem Weg und wenn man so nah dran ist an dieser Liga, dann tut einem das eben auch immer ein bisschen weh.
Kommt trotzdem nicht so bald wieder.
Ja, also ich würde es euch auf jeden Fall gönnen, da oben auch anzugreifen. Mal schauen. Also es wird auf jeden Fall eine extrem spannende Saison für Blau-Weiß. Endlich wieder Linzer Derby. Boah, das wird richtig geil werden. Ja. Ich sag's dir. Also das wird sehr fein werden. Und wie gesagt, ich glaube, es braucht gar nicht so viel Veränderung in Königsblau für die Bundesliga. Bei uns gibt's auf jeden Fall die Schulnote sehr gut für diese Saison von Blau-Weiß Linz. Und damit sind wir im Grunde auch am Ende dieser Zwarer-Konferenz Saison noch nicht ganz angekommen. Wie gesagt, das Special Blau-Weiß Linz mit Richie Turkovic steht noch an und vielleicht.
Sitzt der Richie dann bei dir auf der Schoß oder?
Ja, wieso da? Neben dir. Das werden wir schon hinkriegen. Okay. Es wird auch das Zwarer-Konferenz-Studio wird sich auch wieder verändern. Also immer wieder neues Design, an das ihr euch gewöhnen müsst, aber es gibt auch ganz viele neue Vereine, die in der kommenden Saison in Liga 2 spielen. Mhm. Auch das für uns eine neue Situation. Es gibt Absteiger, sprich es gibt auch viele Aufsteiger.
Und Absteiger.
Ja, Ried ist dabei. Mhm. Wir haben höchstwahrscheinlich, ich meine, es ist Freitag, sie spielen heute, sie brauchen einen Punkt. Wir gehen jetzt davon aus, dass das VfL Leoben das steirische Quintett in Liga 2 voll macht. Und der SV Stripfing. Der Verteilerkreis Fleber, die Spielvereinigung Verteilerkreis Fleber, SV Stripfing wird auch erstmalig in Liga 2 spielen.
Und Bregenz.
Also Entschuldigung, ich habe es vergessen. Schwarz-Weiß Bregenz. Also rein vom Kultfaktor her. Okay, nein, Steyr tut mir so weh. Nein, also Steyr, das wurscht. Aber es wird auf jeden Fall trotzdem eine grandiose Liga 2 Saison 2023, 2024. Wir sagen nochmal danke für eure Treue in dieser Saison. Wir freuen uns schon auf die kommende Spielzeit, wenn es wieder heißt, ich schaue Liga 2. Und bis dorthin, tragt es in die Welt hinaus. Viva la Liga 2. Ciao.
Ciao.
Was? Bitte?
Jungs und Mädels, ich schaue auch Liga 2.
Was? Bitte?
Ich schaue auch Liga 2.
Was? Bitte?
Ich schaue auch Liga 2.
Du auch?
Nein, ich hab gewusst, die Frage kommt von dir.
Zwarer Konferenz, der Podcast zur zweiten Liga bei LOL 1.